Ja, wir wollen Matthias noch mal ganz herzlich begrüßen. Matthias Trochner ist unser Missionar in Peru, den wir schon seit vielen, vielen Jahren unterstützen. Früher ist er regelmäßig so einmal alle zwei Jahre vorbeigekommen und hat mir so ein bisschen aus seiner Arbeit berichtet. Seit Corona ist es so, dass, wie gesagt, ganz vieles ja im Technischen vorangetrieben wurde und Gemeinden aufgerüstet haben, so auch wir. Und inzwischen ist es möglich, dass wir eine sehr, sehr stabile Internetverbindung haben und es einfach möglich ist, dass er direkt live von Peru zugeschaltet ist. Zur Information, also in Peru ist jetzt 6 Stunden früher noch. Ist es jetzt mitten in der Nacht bei ihm noch? 4.30 Uhr oder sowas, gell?
4.30 Uhr, genau.
4.30 Uhr, also, wir geben vielleicht einfach mal Matthias einen kräftigen Applaus, dass er einfach so mitten in der Nacht aufsteht. Wir heißen dich willkommen. Und wir wollen es jetzt so machen, er wird jetzt erst seine Predigt uns halten und danach werden wir dann nochmal ein Lied singen und dann wird er nochmal ein bisschen einfach auch direkt ein bisschen aus seiner Arbeit erzählen, wie es ihm gerade so geht. Aber jetzt überlasse ich dir, Matthias, die Bühne oder die Leinwand.
Dankeschön. Sehr nett von dir, liebe Birgit. Ja, schönen guten Morgen bei euch. Ich springe mal gleich Kopf vor rein in das Thema, was mich auch ganz persönlich bewegt und berührt. Ich fange einfach mal an mit dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ich bin ja in Peru und versuche dort die theologische Ausbildung zu verbessern. Ich bilde natürlich selber aus, aber ich möchte auch die Ausbildung verbessern, weil die Ausbildung leider relativ schlecht ist. Relativ, wirklich extrem schlecht. Erstens lehrt die theologische Ausbildung, also die Pastorenausbildung, lehren sie Dinge nicht, die unbedingt notwendig sind. Und zweitens, wenn sie dann lehren, lehren sie mit schlechten Methoden, die nicht geeignet sind, um das rüberzubringen, was wirklich rüberkommen muss. Und das möchte ich verbessern. Und ja, da habe ich lange drum gebetet. Und Führung, Herr, wie kann ich das machen? Wie kann ich meinen Kollegen, den anderen Bibelschullehrern helfen, dass sie das besser machen und dass da was Besseres bei rauskommt? Weil die Gemeinden verdienen wirklich eine bessere Ausbildung, besser ausgebildete Pastoren. Und leider passiert das sehr selten. Ja, und dann war am 29. Mai letzten Jahres, hatte ich ein Gespräch mit einem Kollegen und der erzählte mir einige Dinge auch so aus seinem Leben und das war eine weichenstellende Unterhaltung für mich. Er hat da erzählt von Martin Luther, wie der seine Reform begonnen hat und dann hatte er von anderen Reformern erzählt, die keinen Erfolg gehabt haben bei ihren Veränderungen, die sie in der Gemeinde vorbringen wollten. Aber Martin Luther hat einen Riesenerfolg gehabt. Und er hat mir erklärt, dass der Unterschied zwischen diesen anderen Reformern und Martin Luther der war, dass Martin Luther die Buchpresse hatte. Martin Luther hatte ein Medium, mit dem er seine Ideen und seine Lehren weitergeben konnte, was den anderen Reformern gefehlt hat. Und deswegen hatten sie eben keinen Erfolg. Und dann fiel mir wie Schuppen von den Augen, wo ich dachte, ach du liebe Zeit, wir sind gerade durch Corona durch und wir haben gesehen, wie die ganzen Medien, die es gibt, dass man bis in den letzten Winkel der Welt per Videonachricht sich unterhalten kann und Leute ausbilden kann und Sachen machen kann, die es vorher nie gab. Ich habe, wie Martin Luther, auch eine Gelegenheit, Menschen zu erreichen, die ich sonst nie erreichen würde, mit der Reform, die ich voranbringen möchte, dass theologische Ausbildung besser und geeigneter wird für die Pastoren. Und dann habe ich also entschieden, dass ich anfangen werde, Videos zu machen, um Bibelschullehrer auszubilden und Bibelschulleitern zu zeigen, wie sie ihr Curriculum besser strukturieren können, damit das mehr auf die Bedürftigkeiten der Gemeinde antwortet. Da hatte ich also einen Ruf Gottes, der mir das aufs Herz gelegt hat, die Ausbildung zu verbessern. Da gab es ein Riesenbedürfnis, denn ich sehe rechts und links, dass die Pastoren schlecht ausgebildet sind und das liegt an ihren theologischen Ausbildungsstätten. Es gab eine Gelegenheit für mich, das zu machen, weil ich viele Jahre meines Lebens mit einer Ausbildung genau dafür verbracht habe. Und außerdem gab es natürlich jetzt diese großartige technologische Gelegenheit, diese Möglichkeit, per Video und per YouTube sowas zu machen und solche Ideen weit zu verbreiten. So, Das ist so in einer Nussschale das, was mich bewegt und umtreibt im geistlichen Dienst, neben vielen anderen Sachen, die wir hier auch machen, Seelsorge und Gemeindegründung und so weiter. Aber das ist so der Kern. Und jetzt fragt ihr mich natürlich, ja Matthias, seit dem letzten halben Jahr, wie viele Videos hast du denn gemacht? Hast du schon 10 Videos? Nein, leider nicht. Hast du 5 gemacht? Nein, leider noch nicht. 3? Hast du überhaupt 1 gemacht? Nein. Ich habe noch nicht ein einziges Video angefangen und fertig. Und was hat mich daran gehindert? Na, da kann ich dir eine ganze Liste von erzählen. Entschuldigungen und Ausreden, da sind wir ja nie verlegen. Ja, also gut. Ja, ich bin entmutigt, weil ich sehe, dass sich keiner dafür interessiert, weil meine Ideen natürlich schwierig sind umzusetzen. Das kostet Geld, das kostet Zeit. Man muss sich anstrengen, das besser zu machen. Das ist nicht leicht. Ich habe auch Furcht vor der Kamera. Vielleicht seht ihr das jetzt nicht, dass ich hier vor euch stehe. Aber mir fällt das überhaupt nicht leicht, vor so einer Kamera zu stehen, weil das irgendwie was ganz anderes ist, als vor Leuten live zu stehen. Und wenn das dann noch gefilmt wird und irgendwo ins Netz gestellt wird und jeder Mensch auf der ganzen Welt das angucken kann, ohne dass ich darüber Kontrolle habe, das macht mir Angst, muss ich zugeben. Dann habe ich natürlich meinen Perfektionismus. Wenn ich sowas reinstelle, was da für alle Ewigkeiten im Internet rumgeistert, das muss natürlich dann perfekt sein. Und so eine hohe Latte anzulegen, ja, das hindert. Ja, ich stehe einfach lieber vor Leuten als vor einer Kamera. Da ist also auch eine persönliche Abneigung gegen das Medium, diese Videos zu produzieren. Reicht das als Liste für meine Ausreden, warum ich das auf die lange Bank geschoben habe? Das dürft ihr euch selbst entscheiden. Meine Frage an euch ist, habt ihr auch sowas in eurem Leben? So ein Vorhaben, was Gott euch aufs Herz gelegt hat, wo ihr sagt, ja, das würde ich gerne machen, aber ja. Und dann kommt die Liste der Gründe, warum dieses Vorhaben vielleicht dann doch nicht dran ist. Gibt es irgendeine Tat, die der Herr dir aufs Herz gelegt hat, die du tun sollst? Welche Taten und Vorhaben hast du bisher auf die lange Bank geschoben? Es müssen jetzt keine großen Visionen wie meine sein. Es kann einfach sein, Gottes Gebot in irgendeinem Bereich Folge zu leisten. Das kann so viel sein, so wenig sein, wie einfach an deinen Schwachpunkten in deinem Leben arbeiten. Was soll ich tun, was ich bisher nicht tue? Oder was soll ich häufiger tun? Oder was soll ich aufhören zu tun, was ich bisher tue? Vielleicht ist es ein Bedürfnis, was Gott dir gezeigt hat, was es um dich herum gibt. Ein Bedürfnis, dass jemand dich braucht. Vielleicht ein Notstand, um den du weißt. Vielleicht gibt es da eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, etwas, wo du etwas tun kannst, wo du dich einsetzen kannst für das Reich Gottes. Weil Gott dir etwas gegeben hat. Gott hat dir Gaben gegeben. Gott hat dir Zeit gegeben. Gott hat dir Geld gegeben. Gott hat dir Kontakte gegeben, Fachwissen und Können, Wohnraum, ein Fahrzeug. Viele Dinge hat Gott dir gegeben, die du vielleicht einsetzen kannst. Und da gibt es eine Möglichkeit vielleicht, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Vielleicht gibt es da eine Tür im Reich Gottes, die, wo man nur an der Türklinke probieren muss, um zu sehen, ob diese Tür aufgeht und wo eine Gelegenheit es gibt, geistlichen Dienst zu tun, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, Menschen mit der Liebe Gottes bekannt zu machen. Vielleicht jemand, der dir über den Weg läuft und an den du plötzlich denken musst und dem du irgendwie weiterhelfen kannst. Vielleicht jetzt in diesem Moment fällt dir so eine Person ein. Vielleicht ist die Tat oder das Projekt oder dieses Vorhaben, was Gott dir aufs Herz legt, auch wirklich eine Vision, so wie bei mir, eine Berufung. Vielleicht hat dich Gott direkt geführt. Der Heilige Geist hat ja ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie er unsere Aufmerksamkeit auf etwas lenken möchte, auf etwas lenken kann, was er möchte. Und ja, vielleicht hat Gott dir so etwas aufs Herz gelegt. Welche Vorhaben hat der Herr für dich, die du beginnen sollst oder fertigstellen sollst? Welche Taten möchte der Herr, dass du tust? Welche Taten und Vorhaben hast du bisher vor dir hergeschoben? Unser Text, der für die Predigt heute, der steht im Buch Josua. Josua Kapitel 1 bis 4. Da lese ich nachher noch einige Teile draus. Ihr könnt das gerne aufschlagen. Josua Kapitel 1 bis 4. Da geht es ja darum, dass das Volk Israel ins gelobte Land gehen möchte. Das Land, was Gott ihnen schenken möchte. Da ist aber der Jordan dazwischen. Sie stehen in der Wüste und das gelobte Land ist vor ihnen. Da ist der Jordan vor ihnen. Und jetzt ist es Zeit, diesen Jordan zu überqueren. Und das ist ein bisschen schwierig. Ist es vielleicht Zeit für dich, deine Füße ins Wasser zu setzen und vorwärts zu laufen auf das Vorhaben hin, was Gott dir ans Herz gelegt hat? Nun, hast du irgendwas im Kopf? Hast du irgendwas im Herzen? Halte dran fest. Das ist wichtig, weil da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Was ist es, was Gott dir aufs Herz gelegt hat? Was er möchte, was du tust? Vielleicht etwas Großes, vielleicht etwas Kleines, vielleicht etwas Neues, vielleicht etwas Ungewohntes, vielleicht etwas, was du schon lange weißt, was du tun sollst, was du bisher aber noch nicht getan hast. Okay? Gut. Ja, dann schauen wir mal uns den Josua an. Josua 1, Kapitel 1, Vers 2. Gott sagt dem Josua Folgendes. Brich nun auf. Ja, da ist da mit dem ganzen Volk 2 Millionen Leute, die Israeliten, das Volk Israel, nach langer Wüstenwanderung. Und Gott sagt ihm, brich nun auf und zieh mit dem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich euch gebe. Jedes Stück Land, auf das ihr euren Fuß setzt, wird euch gehören, wie ich es Mose versprochen habe. Und vor Mose natürlich Abraham, Isaak und Jakob. Da gab es eine Not für das Volk Israel. Die hatten nämlich keine feste Bleibe. Die brauchten einen Ort, wo sie Häuser bauen konnten und Felder anlegen konnten, wo sie sich ernähren konnten, wo sie sich niederlassen konnten. Es gab eine Gelegenheit. Da war ein Land, was Gott ihnen geben wollte. Es gab einen Auftrag von Gott. Geht in das Land. Das ist jetzt dran. Und es gab eine Vision. Schon seit Abraham. Schon seit Hunderten von Jahren hatte das Volk Israel diese Vision von Gott bekommen, ein eigenes Land zu haben und dort dem Herrn zu dienen. Tja, nun, Josua, dann mal los, setz dich in Bewegung. Das Vorhaben, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, das ist jetzt dran. Aber dann lesen wir in Vers 6, Josua 1, 6, dass Gott ihm sagt zum Josua, sei mutig und stark. Und im nächsten Vers sagt er ihm, halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz. Und Vers 9 sagt er, ich sage es dir noch einmal, sei stark und mutig. Habt ihr nachgezählt, wie oft Gott ihm innerhalb von 4 Versen gesagt hat, dass er mutig sein soll? 3-mal hat es ihm gesagt, sei mutig. Nochmal von vorne, sei mutig und stark. Vers 9, ich sage es dir noch einmal, sei stark und mutig. Das wiederholt Gott 2-mal, sei stark. 3-mal, sei mutig. Und in Vers 9, lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst. Wer sich einschüchtern lässt, der hat Angst. 2-mal erwähnt Gott Angst. Da fragt man sich natürlich schon, warum sagt das Gott dem Josua? Warum sagt er ihm 3-mal, dass er mutig sein soll? Könnte es sein, dass Josua mutlos war? Könnte es sein, dass du vielleicht mutlos bist, wenn du an das Projekt denkst, was du auf die lange Bank geschoben hast? Oder an die Tat denkst, die du eigentlich tun solltest, aber die dir schwerfällt zu tun? Er sagt ihm 2-mal, sei stark. Vielleicht fühlst du dich schwach, wenn du dir die Aufgabe ansiehst, die Gott da vor dich hingestellt hat. Vielleicht fühlst du dich schwach, wenn es darum geht, Gott zu gehorchen. Und er sagt ihm, lass dich nicht einschüchtern, hab keine Angst. Vielleicht hast du einfach Angst. So wie ich Angst vor der Kamera habe und Angst habe, meinem Perfektionismus nicht Genüge zu leisten. Was ist es bei dir? Bei meiner Frau war es vielleicht das. Angst vor Spinnen. Sie ist trotzdem in die Mission gegangen. Und wir hatten jede Menge Vogelspinnen bei uns zu Hause. Aber sie hat's getan. Mit der Kraft Gottes. Und da steht Josua vor der großen Aufgabe. Eine Aufgabe, die relativ kompliziert ist. Ging ja nicht nur darum, dass Josua in das Land sollte. Es ging ja noch um was anderes. Lesen wir mal Josua 3,7. Der Herr sagte zu Josua: Von heute an verschaffe ich dir bei allen Israeliten Achtung und Ansehen. Sie sollen wissen, ich stehe dir bei, wie ich Mose beigestanden bin. Warum sagt Gott das dem Josua? Da muss er doch einen Grund gehabt haben, warum Josua das hören musste. Und warum Josua so etwas brauchte, dass Gott ihm irgendwie Ansehen verschafft vor dem Volk Israel. Es scheint so, dass Josua bisher noch nicht das Ansehen und die Achtung hatte vor den 2 Millionen Israeliten, die notwendig war, um ein Volk von 2 Millionen Menschen in ein lebensgefährliches Vorhaben zu führen. Denn das letzte Mal, als sie das versucht hatten, vor 40 Jahren, bevor das passiert ist hier, da hat das darin geendet, dass sie militärisch geschlagen worden sind und viele Leute dabei umgekommen sind. Ja. Also die Aufgabe ist riesig groß und sehr, sehr schwierig. Und deswegen sagt Gott dem Josua, dass er ihm helfen wird dabei. Weil ihm etwas Wichtiges fehlt. Vielleicht fehlt dir auch irgendetwas Wichtiges, um das zu tun, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Die Tat oder das Vorhaben. Tja, ich lese mal Josua 1, 10 bis 11, dann noch 3, 15. Da geht's jetzt nämlich los, es soll jetzt tatsächlich losgehen. Ja, und Gott hatte dem Josua schon gesagt, okay, gib den Befehl, und jetzt gibt Josua diesen Befehl weiter. Darauf befahl Josua den Schiedsleuten, durch das Lager der Israeliten zu gehen und überall bekannt zu machen: Versorgt euch mit Essen und Trinken, denn in 3 Tagen werdet ihr den Jordan überqueren. Ihr werdet das Land in Besitz nehmen, das der Herr, euer Gott, euch zum Eigentum gibt. Wow, jetzt wird's ernst. Das Vorhaben beginnt tatsächlich. Und ein kleines Detail aus Kapitel 3, 15. Der Jordan, der fließt ja einmal quer durch Israel. Sie sind also auf der einen Seite, auf der Ostseite des Jordans, und das gelobte Land ist auf der Westseite. Und 3,15 sagt, es war gerade Erntezeit, so Monat April etwa, und der Jordan war wie jedes Jahr über die Ufer getreten. Mit anderen Worten, der Jordan ist zum reißenden Strom geworden. Das ist nicht nur ein Fluss, sondern das ist wirklich ein riesiges Hindernis mit jede Menge Wassermassen. So. Ja, und der Herr sagte dem Josua, okay, die Priester sollen vorgehen. Die Priester sollen als Erste in den Jordan hineingehen. Nehmt nun die Bundeslade auf eure Schultern und zieht vor dem Volk durch das Fluss, Josua 3,6. Ja, so soll es aussehen. Was meint ihr wohl, was durch die Köpfe der Priester gegangen ist, als sie das gehört haben? Sie sollen die Ersten sein, die über den Jordan gehen. Ja, über den Jordan. Moment, da ist ja Wasser. Das heißt, sie müssen durch den Jordan. Da ist ja keine Brücke. Ja. Was meint ihr wohl, was durch deren Köpfe gegangen ist, als sie sich mit diesem Vorhaben konfrontiert sahen? Sie sollten die Ersten sein. Mit der Bundeslade, mit der Lade des Herrn, wo die 10 Gebote drin waren. Ich könnte mir das so vorstellen. Da sind 2 Priester, die sind beide ausgesucht worden, die sollen die Bundeslade tragen, sind die beiden, die vorne laufen, die Stäbe über ihrer Schulter, an denen dann die Bundeslade, die Kiste der Bundeslade festgemacht ist. Und der eine sagt zum anderen, Sag mal, wir sollen da durch den Jordan, über den Jordan gehen, aber da ist doch keine Brücke. Wie soll denn das gehen? Was stellt sich denn der Josua da vor? Ja, meint der andere, also Gott hat ihm gesagt, dass das so sein soll, dass wir da rüber sollen. Aber ja, eine Brücke sehe ich auch keine. Tja, ja, wie machen wir das denn? Ja, schau dir den Fluss an. Das ist ja kein normaler Fluss. Das sind reißende Wassermassen. Der Fluss ist im Hochwassermodus. Wie sollen wir das denn hinkriegen? Das ist ja voll gefährlich. Tja, und weißt du, wir gehen dann da über den Fluss rüber. Tja, was meinst du, was uns da passieren wird? Wir werden ins Wasser fallen und mit unserem vornehmen Priesterkluft, wir werden uns lächerlich machen vor dem ganzen Volk. Das wird ein Witz sein. Die werden sich alle kaputt lachen, wenn wir da mitsamt der Bundeslade in den Fluss platschen. Ich will mich nicht lächerlich machen und nasse Hosen kriegen. Schon gar nicht vor dem ganzen Volk. Ja, ganz schwierig. Weiß nicht, wie wir das machen sollen. Wir sollen ja vorgehen. Wir sollen ja die Ersten sein. Warum denn wir? Warum nicht jemand anders? Da gibt's 2 Millionen andere Leute, die vorgehen sollen. Warum soll ich denn vorgehen? Hast du recht. Ich habe auch keine Lust, zuerst zu gehen. Und weißt du was? Also, hast du Erfahrung mit Flussüberquerungen? Ich nämlich nicht. Ich bin noch nie durch einen Fluss gelaufen, weil ich mal Zeit meines Lebens, ich bin in der Wüste geboren und ich bin habe in der Wüste gelebt. Zeit meines Lebens habe ich nie einen Fluss durchquert. Da habe ich überhaupt keine Erfahrung. Es ist völlig ungewohnt. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ha! Ja, es ist ungewohnt für mich auch, sagte der andere Priester. Aber weißt du noch was? Ich habe gehört, wenn man ins Wasser geht und das Wasser tief genug ist, dann kann man ja nicht mehr laufen. Dann muss man sowas tun, das nennt sich Schwimmen. Hast du da schon mal was von gehört? Ja, Schwimmen. Kannst du schwimmen? Nö, ich nicht. Kannst du schwimmen? Nö, ich auch nicht. So wie du bin ich in der Wüste geboren und aufgewachsen. Ich habe nie irgendwo Schwimmunterricht bekommen. Da gibt's nämlich, es gab ja nie Wasser. Also schwimmen können wir beide nicht. Ja. Ja, weißt du, unsere Vorfahren, meine Eltern haben mir was erzählt. Vor vielen Jahrzehnten. Da war unser Volk auch mal so vor einer großen Wassermasse, vor dem Roten Meer. Und da hat Gott irgendwie was gemacht und da hat sich das Wasser aufgetan und die Leute konnten da durchlaufen. Trockenen Fußes. So haben mir das meine Eltern erzählt. Ja, interessant. Habe ich auch was von gehört. Aber weißt du, das ist Jahrzehnte her. Und du und ich, wir haben das nie gesehen. Wir haben das nicht erlebt. Wir haben damit keine Erfahrung. Wir müssen unsere eigenen Erfahrungen mit Gott machen und sowas habe ich noch nie erfahren. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist, also eigentlich ist menschlich unmöglich, was unsere Eltern uns da erzählt haben. Unsere Eltern haben uns noch was anderes erzählt. Erinnerst du dich? Als vor 40 Jahren unsere Eltern versucht haben, in das gelobte Land zu kommen, da sind sie hin und haben versucht, das einzunehmen. Und dann haben also die Feinde haben sie total fertig gemacht, haben sie geschlagen. Viele Leute sind dabei umgekommen. Das erste Mal, als unser Volk das versucht hat, was wir heute versuchen zu tun, hat das in einer totalen Katastrophe geendet. Warum meinst du, dass es dieses Mal anders wird? Ja, die Erfolgsquote bei unserem Volk ist leider nicht sehr groß, gell? Eigentlich würden wir ja gerne vor unserem Häuschen sitzen, unter unserem Ölbäumchen, was wir im gelobten Land gepflanzt haben. Aber leider ist das nicht passiert. 40 Jahre sind wir durch die Wüste gelaufen, nichts mit Ölbäumchen und eigenem Eigenheim. unsere Erfolgsquote ist gleich null. Warum soll es diesmal gut gehen? Ja, das ist so ein Gespräch von den zwei Priestern, die da, wie ich mir das vorstelle, die da so über den Jordan, durch den Jordan hindurchgehen sollten. Vielleicht habt ihr einige von euren Gründen herausgehört, die, warum ihr euer Vorhaben, eure Tat, die Gott euch aufs Herz gelegt hat, bisher noch nicht gemacht habt. Ich schon, auf jeden Fall. Und doch, Josua 3,6 sagt am nächsten Tag, befahl Josua den Priestern, nehmt nun die Bundeslade auf eure Schultern und zieht vor dem Volk durch den Fluss. Und, was meinst du, was passiert ist? Haben die beiden Priester es gemacht oder haben sie gesagt, nö, wir gehen nicht, sollen andere gehen? Vers 6, sie folgten seinem Befehl und machten sich als Erste auf in Richtung Fluss. Wow. Josua und die Priester haben auf Gott vertraut. Und sie haben das Vorhaben angegangen, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Sie sind gegangen. Und du? Und ich? Josua 3,11. Seht auf die Bundeslade, sagt Josua zum Volk. Seht auf die Bundeslade, die dem Herrn der ganzen Welt gehört. Die wird euch durch den Jordan führen. Die Bundeslade in der Zeit war die sichtbare Präsenz Gottes. Das war, wo er gesagt hat, dort bin ich ganz besonders gegenwärtig. Heute braucht Gott sowas nicht. Heute ist Gott gegenwärtig durch seinen Heiligen Geist, der in jedem Gläubigen wohnt. Und so ist die Gegenwart Gottes immer bei uns. Wir brauchen keine Bundeslade dafür. Vers 12. Und so sind die Instruktionen von Josua für die Weiteren. Sobald die Priester, die sie tragen, ihre Füße ins Wasser des Jordans setzen, wird es sich flussaufwärts stauen und stehen bleiben wie ein Wall. Und wenn das geschieht, ja, dann lauft los. Die Israeliten hatten ihre Zelte abgebrochen, die hatten sich fertig gemacht, die hatten sich bereit gemacht. Und als die Priester zum Fluss kamen und ihre Füße ins Wasser setzten, als die Priester diesen Glaubensschritt taten und ihre Füße ins Wasser setzten, staute es sich weit flussaufwärts bei dem Ort Aram auf, der bei Zaratan liegt. Das Wasser stand wie ein Wall. Innerhalb der Staustelle floss es zum Toten Meer ab. Das heißt, da wo Israel stand, war kein Wasser da. Und so konnte das Volk bei Jericho durch den Jordan gehen. Die Priester mit der Bundeslade des Herrn standen auf trockenem Grund mitten im Flussbett. Sie haben auf Gott vertraut für den ersten Schritt. Sie haben den Schritt in den Jordan gewagt. Sie haben den ersten Schritt getan. Welches Vorhaben hat Gott dir aufs Herz gelegt? Welche Tat möchte Gott, dass du tust? Oder welche Tat möchte Gott, dass du sie lässt in deinem persönlichen Leben? Welche Taten und Vorhaben hast du bisher auf die lange Bank geschoben? So wie ich, mein Videoprojekt. Ist es Zeit, dass ich und dass du unsere Füße ins Wasser setzen und den Jordan überqueren? Wisst ihr, was mich ermutigt und was mir hilft, ist, wenn ich mich daran erinnere, wie Gott mir in der Vergangenheit geholfen hat, wie Gott mir in der Vergangenheit seine Kraft und seine Gegenwart deutlich gemacht hat und wie er mir geholfen hat, Sachen zu tun, die schwer waren, die mir schwer gefallen sind, die ich nicht tun wollte, die aber gut für mich waren und die gut für das Reich Gottes waren. Ich bin sicher, dass auch Gott bei dir solche Dinge getan hat. Gott hat Dinge in deinem Leben getan, die gezeigt haben, dass er real ist und dass er dich liebt und dass er bei dir ist. Was mich auch motiviert, ist die Wichtigkeit der Tat. Das, was Gott mir aufträgt, das ist nicht nur irgendwas, das hat Einfluss auf andere Menschen, das hat Ewigkeitswert. Und deswegen ist es das wert, das Wagnis zu tun. Und ich bin damit nicht alleine. Ihr seid hier, ihr unterstützt uns in der Missionsarbeit durch euer Gebet, durch eure Gaben. Wir als Familie Gottes tun das zusammen. Ihr als Gemeinde könnt euch gegenseitig ermutigen. Wir sind nicht alleine, wenn es um die Vorhaben Gottes geht. Die Familie Gottes begleitet uns und stärkt uns den Rücken. So wie die Priester zusammengelaufen sind, als Team und nicht bloß einzeln. Und fragt euch mal, so wie ich mich frage, wollen wir wirklich unseren eigenen Willen tun, statt Gottes Willen tun und damit riskieren, seinen Segen nicht zu erfahren und seine Macht nicht zu erleben? Gott gibt nicht immer eine zweite Chance. Jona wollte nicht nach Ninive gehen und nach einem furchtbaren Sturm und einem Bad im Meer und nach 3 Tagen im Verdauungstrakt eines Fisches gab Gott ihm eine zweite Chance, die Stadt Ninive zu retten. Aber mit dem Volk Israel, 40 Jahre bevor das passiert ist, wovon wir heute reden, die hatten keine zweite Chance. Gott sagte, nehmt das Land ein, geht in das, macht das Vorhaben, was ich euch gegeben habe. Und sie haben sich geweigert und dann hat Gott gesagt, okay, wenn ihr nicht wollt, dann lasst es. Und dann haben sie halt Wüstenwanderung gemacht bis ans Ende ihres Lebens. Die hatten keine zweite Chance. Jetzt die folgende Generation, die jetzt in der Wüste geboren ist und aufgewachsen ist, die haben jetzt ihre erste Chance. Werden sie es auch vermasseln? Und wir wollen nicht das Versprechen vergessen, was Gott dem Josua gegeben hat. Das ist ein Versprechen, was auch für uns gilt, wenn wir Jesus nachfolgen. Josua 1, Vers 5, und ich lese in Auszügen. Ich vergesse dich nie und lasse dich niemals im Stich. Das sagt Gott dir auch. Sei mutig und stark, denn meine Kraft ist bei dir. Halte dich mutig und entschlossen an das Wort Gottes. Sag dir immer wieder auf, was in meinem Gesetzesbuch steht. Ich sage es dir noch einmal, seid stark und mutig. Lass dich nicht einschüchtern. Und habe keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ob über den Fluss in das gelobte Land oder zu deinem Nachbarn, der Jesus braucht, oder in ein neues Gemeindeprojekt oder den langen Weg zu jemand, wo die Beziehung kaputt gegangen ist und wo du vielleicht diese Beziehung wieder aufrecht und wiederherstellen kannst. Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Philipper 2:13 sagt, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Oder auch in einer anderen Übersetzung, denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft dazu, zu tun, was ihm gefällt. Das ist Gottes Zusage an dich und an mich. Auf Gott vertrauen für den ersten Schritt. Den ersten Schritt über den Jordan wagen, den ersten Schritt tun. Was ist dein erster Schritt? Und jetzt geht's wirklich um uns. Was ist das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat? Ruf dir das nochmal ins Gedächtnis, dass es ganz klar ist für dich, was ist es, was Gott möchte, was du tust. Kann ein großes Projekt sein, kann eine kleine Tat sein. Ja, hast du was im Kopf? Hast du was im Herzen? Okay. Jetzt würde ich dich bitten, den ersten Schritt zu entscheiden. Was ist der erste Schritt, den du tun kannst, um dieses Vorhaben anzugehen, um diese Tat zu tun? Vielleicht einen Telefon anrufen. Vielleicht einen Termin ausmachen. Vielleicht einen Plan machen. Vielleicht mit jemand reden und das besprechen. Entscheide jetzt. Was wird dein erster Schritt sein, um dein Vorhaben, deine Tat zu tun, die Gott dir aufs Herz gelegt hat? Hast du was? Ja? Kann eine kleine Sache sein. Aber entscheide, was ist es, was du tun wirst. Und jetzt entscheide, wann du das tun wirst. Wann wirst du das tun? Für mich, mein erster Schritt ist ich muss einen Termin machen mit einem Videomenschen, damit er den Film macht, damit er mich aufnimmt. Und mein erster Schritt wird sein, heute, wenn ich dann in meinem Gottesdienst, in meinem zweiten Gottesdienst heute in Peru bin, dort mit einem zu reden, der solche Videos macht und mit ihm einen Termin auszumachen, wann wir mein erstes Video aufnehmen. Das wird mein erster Schritt sein. Und wann mache ich das? Heute. In 6 Stunden. Was ist dein Schritt, dein erster Schritt? Und wann wirst du diesen ersten Schritt tun? Ihr habt da diese Post-it-Notes, die auf euren Sitzen da, die dort liegen. Ich würde euch vorschlagen, dass ihr das aufschreibt. Ja, auf die Post-it-Notes. Was ist dein erster Schritt? Was ist das Vorhaben, was du tun möchtest? Aber ich würde euch vorschlagen, das so aufzuschreiben, dass es anonym ist. Also ohne Namen und ohne irgendwelche Sachen preiszugeben, wo du sagst, das ist privat. Also zum Beispiel einfach für mich Gespräch mit Videomensch. Ja, und fertig. Das würde ich aufschreiben. Und schreib also irgendetwas auf, was wenn jemand anders das liest, wo du sagst, ja, das ist jetzt kein Problem. Okay? Schreib das auf deine Post-it-Note und schreib auch ein Datum drauf. Wann wirst du diesen ersten Schritt tun? Wann wirst du diesen ersten Schritt in den Jordan wagen? Okay? Und ihr könnt das dann an die Wand dort heften, die ihr im Gottesdienstsaal habt. Einfach so als Erinnerung für euch, wann und was ihr tun möchtet. Nächsten Sonntag werden diese Post-it-Notes da immer noch sein, um uns zu helfen, um euch zu helfen, euch dran zu erinnern. Ich wollte das doch wagen, mit dem Herrn und für den Herrn. Okay? Und vielleicht haben einige von euch dann schon Erfahrungen damit gemacht, wie es ihnen ergangen ist, diesen ersten Schritt zu tun, und können davon erzählen und uns dazu ermutigen. So. Und jetzt ist mir heute Morgen, ganz früh morgens, in der Dusche noch was eingefallen. Das ist jetzt ein bisschen gewagt, aber ich denke, das ist angemessen, dass ich mit gutem Beispiel vorangehe. Ihr kennt jetzt schon mein Projekt, ihr wisst, was ich machen möchte, diese Videos aufnehmen. Und ich möchte euch versprechen, dass ich zum Monatsende, jeden Monat, euch einen Bericht schicke, kurzes Stück Papier, was ihr im Gottesdienstraum irgendwo anheften könnt, wo ich aufschreibe, welche Schritte ich getan habe durch den Jordan, durch meinen Jordan hindurch, um dieses Vorhaben durchzuführen. Das kann sein, dass ich ein Video aufgenommen habe, das kann sein, dass ich ein Skript geschrieben habe, das kann sein, dass wir was editiert haben, das kann sein, dass wir die Webseite verbessert haben dafür. Und dass ich euch jeden Monat einfach ganz kurz berichte auf diesem Stück Papier, welche Schritte habe ich getan, um das Vorhaben zu tun, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Okay? Gut. Dann möchte ich beten, weil wir brauchen wirklich Gottes Kraft dafür. Alleine können wir das nicht schaffen. Aus eigener Kraft können wir nicht durch den Jordan gehen. Weil Gott hat den Jordan ausgetrocknet, damit sie trockenen Fußes durch den Jordan gehen konnten. Auch das Projekt, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, dafür brauchst du seine Kraft. Und darum wollen wir jetzt bitten. Herr Jesus, du hast uns was aufs Herz gelegt, was du möchtest, was wir tun. Für dich und dein Reich. Und das ist uns bisher vielleicht schwer gefallen, es zu tun. Aber hier sind wir und wir wollen dem Beispiel von Josua und den Priestern folgen und den ersten Schritt in den Jordan tun. Unsere Füße ins Wasser stellen und dann glauben, dass du uns weiterführst, dass du uns den Weg öffnest und das tust, und was wir vielleicht nicht können. Uns die Kraft gibst, die Mut gibst, die offenen Türen gibst, das Überwinden von geistlichen und materiellen Hindernissen, dass wir das tun können, was du möchtest. Hier sind wir, Herr. Nimm du uns und führe du uns. Danke, dass dein Geist mächtig in uns ist, dass der Gott von Josua auch unser Gott ist. Amen.